Deutschlandradio Retro. Aus den Audioarchiven.
Berlin am Morgen.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Noch lange werden wir Berliner von den gestrigen Ereignissen zehren. Noch lange wird einem jeden Einzelnen von uns der, wenn vielleicht auch kurze Augenblick der Begegnung mit John F. Kennedy in Erinnerung bleiben. Wo man auch hinhörte gestern Abend, ob im Familienkreise, in den Restaurants oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln, es gab für die Berliner nur ein Thema, der Besuch des amerikanischen Präsidenten. Beachtet und bestaunt wurde aber auch von den jubelnden Berlinern der organisatorische Ablauf. 13.000 Beamte der Polizei waren eingesetzt, um entlang der 54 Kilometer langen Fahrtroute allzu stürmische Berliner zurückzuhalten. Aber sie brauchten gar nicht einzugreifen, denn die Berliner verhielten sich äußerst diszipliniert. Nach den amtlichen Zahlen des Senats waren mehr als 1.500.000 Westberliner auf den Beinen. Rund 950.000 säumten die Straßen und mehr als 450.000 hatten sich zur Kundgebung auf dem Rudolf-Wilde-Platz eingefunden. Dieses war das äußere Bild. Doch hinter den Kulissen hatte man schon vor Wochen mit dem Planen und Organisieren begonnen. Zigmal wurde alles geprobt und dennoch, bei der Generalprobe gab es noch kleine Fehler. Und dieses war vielleicht ein gutes Omen, denn gestern Abend gab es sicherlich mehrere Stoßseufzer verantwortlicher Herren bei Polizei und Senat. Es hat geklappt. Wir besuchten Egon Bahr, den Pressechef des Senats, der sich gerade zu einer kurzen Verschnaufpause hinter seinen Schreibtisch zurückgezogen hatte.
Ja, Sie haben völlig recht, es gibt einen Stoßseufzer, dass alles so gut gegangen ist. Mir oblag vor allen Dingen die Organisation aller Pressedinge. Sie wissen, wir hatten über 2000 Akkreditierungsgesuche. Es war, glaube ich, noch niemals in Berlin eine solche große Menge internationaler Presse, die zum Teil auch noch bleiben wird. Wir haben ein Pressezentrum eingerichtet. Sie haben das sicher alle längst genau beschrieben. Die Landesbildstelle hat also in einem Schnellverfahren Bilder hergestellt. Wir haben Communications gehabt, Verbindungslinien gehabt zwischen den einzelnen Teilen, zwischen den einzelnen Stationen. Wir haben Übersetzer eingerichtet, wir haben Vervielfältigungen eingerichtet. Aber wissen Sie, ich finde, das alles spielt gar keine große Rolle. Wenn es geklappt hat, und es hat geklappt, dann ist das die Hauptsache und man braucht darüber nicht viel zu sprechen. Ich bin furchtbar dankbar sehr vielen Mitarbeitern, die bis an den Rand der physischen Erschöpfung gearbeitet haben und sicher länger gearbeitet haben, als es die Gewerkschaften gestatten und als es normalerweise im Angestellten- oder im Tarifvertrag steht. Aber niemand hat auf die Zeit gesehen. Wenn man solchen Tag hinter sich hat, dann muss man erst ein bisschen Luft gewinnen, um Bilanz zu machen. Es gibt Ereignisse, die für sich sprechen und die so bedeutend sind, dass sie keine Kommentierung brauchen. Ich glaube, ein solches Ereignis, einen solchen Tag haben wir hinter uns gebracht. Und den entscheidenden Anteil daran haben nicht die Technik gemacht haben, sondern haben die Menschen gehabt, die Berliner gehabt. Die haben nämlich den Tag gemacht.
Ja, da kommen wir schon auf eine andere Frage, denn in etwa waren Sie auch zuständig für einige Protokollfragen. Nun gab es manchmal Verzögerungen, ich glaube zunächst einmal in der Kongresshalle, aber dann die Abfahrt nachmittags, nach dem Mittagessen hier, nach dem Arbeitsessen, die verzögerte sich auch etwas.
Die Verzögerungen, die eintraten, traten ein, hauptsächlich, weil der Präsident persönlich bewegt war. Und es ist gar kein Zweifel, er hat extemporiert, er hat also nicht nur vorher fertig gemachte Reden abgelesen, sondern er ist persönlich engagiert gewesen und hat sich von seinem Eindruck tragen lassen. Er hat länger gesprochen, an allen Plätzen, als er wollte oder als vorgesehen war, denn er wollte ja länger sprechen. Und wenn es ein Ergebnis dieses Tages gibt, dann ist es das persönliche Engagement des ersten Mannes der westlichen Welt an diese Stadt, Er wird nie mehr verhandeln und sprechen können über Berlin, ohne dass die Bilder wieder vor seinem Auge erscheinen, die die Berliner ihm hier bereitet haben.
Gibt es schon Echos? Haben Sie schon etwas erfahren von Kollegen, die hier gearbeitet haben, wie Sie zufrieden waren mit der Betreuung?
Ich habe zwei Dinge im Wesentlichen gehört. Das eine war, dass ich furchtbar viele Gratulationen bekommen habe für das, was wir technisch gemacht haben. Und das andere waren Ausdrücke der Bewunderung für die Diszipliniertheit der Bevölkerung. Ansonsten haben wir keine Klagen bekommen. Und was will man mehr?
Auch in unseren heutigen Berliner Notizen halten wir noch einmal Rückschau. Dinge am Rande, die in der gestrigen großen Begeisterung untergingen, haben wir für Sie notiert.
Ein Beweis dafür, dass in Berlin vor 263 Jahren bereits ein J.F. Kennedy lebte, ist durch einen Berliner Schriftsteller und Antiquar bekannt geworden. Er entdeckte in einem alten Band über die Geschichte Berlins den Namen Johann Friedrich Kennedy. Unter dem Jahr 1770 steht dort, dass der Schneider J.F. Kennedy von Berlin gebürtig 3 Taler als Gebühren für seine Einwanderung nach Köln an der Spree entrichtete. Das war 100 Jahre, bevor ein Mann namens Kennedy Irland verließ und nach Amerika auswanderte. Nun wird der kühne Schluss gezogen, dass Kennedys Vorfahren aus Berlin stammen. Aus Köln an der Spree ist inzwischen der Westberliner Bezirk Neukölln geworden. Als der regierende Bürgermeister Willy Brandt gestern den alten Band zeigte, war der amerikanische Präsident sehr erfreut über diese Entdeckung. Brandt wollte Kennedy das Buch als eine Erinnerung an seinen Berlin-Besuch überreichen, aber der Präsident lehnte die Entgegennahme des Originals ab, um das einzige Exemplar des Geschichtsbandes nicht aus Berlin zu entführen. Er bat vielmehr darum, ihm eine Fotokopie zuzusenden, und das wurde gern zugesagt. Zahlreiche Geschenke für den amerikanischen Präsidenten waren gestern im Rathaus Schöneberg eingegangen. Die offizielle Gabe für John F. Kennedy? Ein 15 cm großer silberner Berliner Bär. Für die Präsidentengattin war ein Frühstücksservice mit dem Motiv Breslauer Schloss vorgesehen, für Kennedys Töchterchen Caroline eine Käthe-Kruse-Puppe und für seinen kleinen Sohn ein Teddybär. Ein Berliner Uhrmacher hatte eine Präzisionsuhr angefertigt. Unter den zahlreichen anderen Geschenken war auch ein Bild des Malers Tim mit einem Motiv des Kurfürstendamm und Maßkrüge mit dem Berliner Kindl. Im Rathaus Schöneberg waren in verschiedenen Räumen Telefone mit einer direkten Verbindung zum Weißen Haus aufgestellt worden, damit der Präsident jederzeit erreichbar sei. Als gestern Mittag plötzlich im Pressezentrum im Ratskeller ein solches Telefon mit der Aufschrift White House zu klingeln begann, wagte jedoch keiner der Journalisten, den Hörer abzunehmen. Offensichtlich handelt es sich aber auch nur um eine Leitungsüberprüfung. Mit einem völlig durcheinander geratenen Fahrplan hatte gestern die BVG fertig zu werden. Allein in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr waren 1200 Busse im Einsatz. Die BVG schätzt, dass sie insgesamt fast 3 Millionen Menschen gestern befördert hat. 1500 Mal mussten gestern Sanitäter des Roten Kreuzes und des Arbeiter-Samariter-Bundes eingreifen, um Zuschauern entlang der Kennedy-Fahrtroute erste Hilfe zu leisten. Überwiegend handelt es sich um Schwächeanfälle. Übrigens, die meisten der Ohnmächtigen waren junge Männer. Der Großeinsatz setzte 2 Sanitätern des Arbeiter-Samariter-Bundes so sehr zu, dass auch sie einen Schwächeanfall erlitten und von ihren eigenen Kollegen betreut werden mussten. Ein Großreinemachen mit Papiersammeln und Straßenwaschen wird die Nachlese der Berliner Stadtreinigung zum Kennedy-Besuch sein. Vor dem Eintreffen des Gastes war die gesamte etwa 50 Kilometer lange Route so gründlich wie seit Jahren nicht mehr gesäubert worden, denn zum ersten Mal störten dort keine parkenden Fahrzeuge. Hinterher sahen die Straßen allerdings schlimmer aus als je zuvor. Gestern waren schon 20 Fahrzeugkolonnen unterwegs, heute früh um 5 Uhr begann die Hauptarbeit mit 750 Mitarbeitern. Auf den Straßen werden über 50 Wasch- und Kehrmaschinen eingesetzt, wo der Konfetti- und Papierregen auf Grünanlagen und zwischen Hecken niedergegangen ist, wird mit motorisierten Saugrüsseln gearbeitet.
Das waren die Berliner Notizen. Die Westberliner feierten den amerikanischen Präsidenten teilweise mit einem Konfettiregen. Und unsere Mitbürger in Ost-Berlin, sie durften nur vereinzelt wagen, die Hand zum Winken zu erheben. Wie die Westberliner auch ihre Interessen und Wünsche vertraten, konnten sie an den Lautsprechern und an den Fernsehschirmen hören und sehen. Und dies taten sie teilweise ohne Rücksicht auf die eigene Sicherheit. Hören Sie unseren Bericht aus Ost-Berlin. Unser Mitarbeiter war drüben.
Das Kennedy-Fieber der Berliner hat nicht an der Mauer Halt gemacht. Man spürte es aus allen Gesprächen, man merkte es an den leeren Straßen, besonders zu der Zeit, als die große Kundgebung von Fernsehen und Rundfunk übertragen wurde. Und man konnte es auch ganz öffentlich hören und sehen. Ich fuhr in einem Omnibus kurz nach der Ankunft des amerikanischen Präsidenten. Ein junger Fahrgast hielt ein Transistorgerät auf den Knien und hatte eine Westberliner Welle eingeschaltet. Alle Fahrgäste hörten den Bericht von der Triumphfahrt Kennedys durch den Roten Wedding, der einst eine Domäne der Kommunisten war, so lange, bis die Berliner den Kommunismus am eigenen Leibe erfahren hatten. Nach einer ganzen Weile sagte ein Mann zu dem Rundfunkbesitzer: »Machen Sie dort das Radio aus.« Der Mann trug ein Parteiabzeichen am Rockaufschlag. Doch sein Tonfall war nicht scharf. Es schien, als fühlte er sich verpflichtet, einen sanften Protest vorzubringen. Der junge Mann mit dem Transistor fragte zurück: »Ist es denn in der BVG verboten, Radio zu hören? Außerdem ist das mein Apparat und geht Sie gar nichts an.« Der Genosse schwieg und hörte weiter zu. Die Rundfunkübertragung ging weiter, bis der junge Mann ebenso wie die meisten Fahrgäste an der Friedrichstraße ausstiegen. Sie hatten alle das gleiche Ziel, das Brandenburger Tor. Sie wollten Kennedy sehen, wenn auch nur aus der Entfernung von 400 Metern an der Sperrgrenze unter den Linden Ecke Wilhelmstraße. Doch dann sahen sie, dass die Funktionäre ihnen mit blutrotem Fahnentuch den Blick versperrt hatten. Enttäuscht machten die meisten kehrt. Doch 150 bis 200 Menschen blieben hinter dem Sperrsaal stehen, als könnten sie doch irgendeinen Hauch, ein Echo mitbekommen von dem, was sich jenseits des verhängten Tores abspielte. »Vielleicht ist es ganz gut, dass die SED das Tor verhängt hat und Kennedy den Einblick verwehrt«, sagte einer in der Menge. »Wenn er so brüskiert wird, dann wird er vielleicht noch härter. Jetzt sieht er doch selbst, wie die uns behandeln.« Wenn sie auch nicht sehen konnten, so hörten sie doch. Denn auch hier hatten mehrere Passanten ihre Transistorgeräte mitgebracht und immer bildeten sich kleine Grüppchen, die sich ganz dicht um den Apparat scharten, obwohl auffallend viel Uniformierte, auch Soldaten mit Maschinenpistolen, unter den Linden patrouillierten. Ein paar Optimisten hatten ein Fernglas mitgebracht. Die Spalterflagge, die die mittlere Durchfahrt des Brandenburger Tores verdeckte, war nicht breit genug. Auf einer Seite blieb ein Spalt von vielleicht 20 bis 30 Zentimetern. Auf diese Ritze waren die Ferngläser gerichtet. Und vielleicht sah der ein oder andere Ostberliner doch die Umrisse der Menschengruppe um Kennedy. Die einzigen, die wirklich etwas erblickten, das waren die Bauarbeiter eines Neubaus unter den Linden. Gerade als Präsident Kennedy am Brandenburger Tor eintraf, hatte der große Baukran eine Panne. Und in luftiger Höhe konnten einige Arbeiter seitwärts am Brandenburger Tor vorbei hinüber auf die Straße des 17. Juni sehen. Ihre Kollegen auf den Gerüsten machten genau in dieser Minute Frühstückspause, den Blick westwärts gerichtet. Ein sichtlich nervöser Verkehrspolizist lenkte die Autos, die links in die Wilhelmstraße abbiegen wollten, nach rechts in nördlicher Richtung ab. Die Leute sollten wohl nicht zum Checkpoint Charlie fahren. Doch die Fußgänger schwenkten gleich vom Brandenburger Tor ab in Richtung Friedrichstraße. Und an der Ecke Schützenstraße, vor dem Gebiet des Ausländerübergangs, sammelten sich wohl an die 1000 Menschen. Sie standen da und sahen schweigend hinüber zum Checkpoint Charlie. Anfangs blieben die Volkspolizisten tatenlos. Dann schoben sie die Menge mit sanfter Gewalt etwas weiter, mal nach rechts, mal nach links, sodass die 1000 schließlich in der Schützenstraße hin und her gingen, aber das Ruinengelände gab ihnen immer noch freie Sicht auf den Checkpoint Charlie und seine Besucher. »Da steht er! Da ist er!« riefen sich die Leute halblaut zu. Und sie hoben den Arm dabei, um mit dem Finger auf die Gestalt zu zeigen, die sie meinten. Und aus dem ausgestreckten Zeigefinger wurde plötzlich ein Winken. »Lass doch das winken, das ist gefährlich«, warnte einer. »Das ist mir egal. Vielleicht sehen's die drüben doch.« Man hat sie gesehen. Die Teleobjektive der Fernsehkameras haben die winkenden Arme über die große Entfernung hinweg ins Bild geholt. Erst als die Wagenkolonne des amerikanischen Präsidenten abgefahren war, wurden die Fopos energischer und riefen barsch: »Räumen Sie die Straße!« Ein paar Unentwegte harrten dennoch aus. Vielleicht kommt er doch nochmal. Doch die meisten strebten eilig weg nach Hause. Sie sagten auch laut und deutlich, warum. Jetzt kommt die Übertragung der Kundgebung im Fernsehen. Ich sprach ein paar Leute auf den bevorstehenden Kruschtschow-Besuch hin an. Die antworten: Der hat's aber eilig zu kommen. Das kann er doch nicht auf sich sitzen lassen, den großen Beifall für Kennedy. Da muss doch bei uns was organisiert werden. Ein Realist meinte: Wenn er am Freitag kommt, dann kriegen wir vielleicht arbeitsfrei. Denn da müssen wir doch alle hin, damit die Straßen voll werden. Der Mann hat recht. Abends konnte er schon im Radio hören, falls er den Ostsender eingeschaltete, dass alle Ostberliner Werktätigen Kruschtschow einen begeisterten Empfang bereiten sollen.
Ja, meine Damen und Herren, wir hörten schon zu Beginn in einem Interview mit dem Pressechef des Senats, mit Egon Bahr, dass weit über 2000 Journalisten in Berlin waren, um dieses wichtige Ereignis in Form von Berichten sofort in alle Welt hinaus zu kabeln. Und das ist gut für uns. Und wir dürfen vielleicht in diesem Moment auch mal in eigener Sache sprechen, denn RIAS und der Sender Freies Berlin übertrugen ja in einer Gemeinschaftsproduktion den gesamten das gesamte Tagesprogramm des Präsidenten mit wenigen kurzen Unterbrechungen. Aber wir wollen hier auch das Fernsehen erwähnen. Das Fernsehen hatte sehr viel geplant. Einiges ging dann nicht. Es gab dann kleine Schwierigkeiten. Aber das ist eben die Tücke des Objekts. Das ist die Tücke der Technik. Niemand kann da vorher etwas sagen. In der Generalprobe hatte alles geklappt, wie wir erfuhren. Aber dann gestern leider nicht alles. Aber ich glaube, dem sollten wir nachsehen. Beim Fernsehen hatte man sich jedenfalls große Mühe gegeben. Die Gesamtleitung hatte Harald Karas und er berichtet uns etwas von den Schwierigkeiten, die man dann plötzlich hatte.
Wir hatten insgesamt 7 Übertragungswagen eingesetzt, 6 Wagen mit je 4 Kameras und einen Wagen am Outpost Theater mit 2 Kameras, einem kleinen Wagen, und hatten zusätzlich an den Strecken noch 7 feste Satellitenkameras und den Versuch unternommen, der in der Probe jedenfalls sehr befriedigend verlaufen war, mit einer fahrbaren Kamera. Und da haben Sie ja selbst gesehen, dass zu Beginn der Übertragung, also auf der Strecke von Wedding bis zum Kurfürstendamm, doch erhebliche Schwierigkeiten aufgetreten sind.
Ja, gibt es dafür nun überhaupt eine Erklärung?
Wir vermuten sehr stark, zumal die Störungen bei den Proben nicht aufgetreten sind, und wir haben, wie gesagt, 14 Tage lang emsig geprobt, dass es sich diesmal um Störungen gehandelt hat, die der Hubschrauber oder die beiden Hubschrauber, die der Polizei zur Verfügung gestellt worden sind und die ja ständig über der Kolonne flogen, verursacht haben. Wir haben ja leider, wie die Kölner Kollegen, nicht das Glück gehabt, einen Hubschrauber zu besitzen, der eine fliegende Relaisstation in sich barg. Denn so eine Relaisstation, die wiegt immerhin 1,5 Tonnen. Und es war von Seiten der Sicherheitsbehörden uns nicht genehmigt worden, einen solchen Hubschrauber über Berlin einzusetzen, eben weil dieses dicht besiedelte Stadtgebiet natürlich nicht gefährdet werden sollte.
Ja, nun hat man ja ein so dicht besiedeltes Stadtgebiet auch in Köln gehabt.
Es wurde auch da nur, wurden Aufnahmen gezeigt vom Flughafen Köln-Wahn bis nach Köln hinein. Und das ist ja, wie Sie wissen, eine Strecke auf der Autobahn, die teilweise durch Dörfer führt, wo also die Hubschrauber ohne weiteres fliegen konnten. Und über dem Weichbild der Stadt Köln und Bonn mussten die Hubschrauber dann auch abdrehen. Das hat man dann dort auch mit festen Kameras gemacht.
Ja, nun haben Sie ja, wie gesagt, wochenlang geprobt. Hat es also einige Tage vorher Schwierigkeiten gegeben, wenn Sie jetzt zurückdenken? Hätten Sie manches gerne ein bisschen anders machen wollen?
Wir haben eigentlich das Menschenmögliche getan. Und solche Tücken der Technik, die sind bei diesem komplizierten Apparat eben immer drin. Es tut uns selbst am meisten leid, aber es gab auch sehr vernünftige Anrufer, die durchaus eingesehen haben, dass da Schwierigkeiten auftreten können. Fest installierte Kameras mit einer festen Strecke sind eben sicherer als fahrbare Kameras. Da hängt eben doch eine ganze Menge Unsicherheit dran und wir haben es heute zu spüren bekommen.
Hat es Schwierigkeiten gegeben, die also aus Sicherheitsbestimmungen herrühren?
Es gab direkte Vorschriften der Sicherheitsbeamten, dass kein stromführendes Kabel über eine Straße geleitet werden durfte, die der Präsident passiert, sodass wir gezwungen waren, Kabel zum Teil in schon vorhandene Schächte zu legen, Schächte der BEWAG zum Beispiel, oder eben auch die Straße aufzureißen und die Kabel einzugraben, wenn es gar nicht anders ging. Daran haben wir uns gehalten und das waren keine Schwierigkeiten. Da sind auch keine Pannen während der Live-Sendung passiert.
Ja, es hat ja sehr viele zustimmende Anrufe gegeben bei Ihnen. Es war ja immerhin eine Gemeinschaftsproduktion. des Senders Freies Berlin und des Zweiten Deutschen Fernsehens. Aber es hat aber auch Kritik gegeben. Die Kritik richtete sich unter anderem auf die Art der Darstellung hin und wieder. Man kann es natürlich allen nicht recht machen. Aber was hätten Sie überhaupt noch einsetzen können, um vielleicht manche Lücken, ich denke jetzt an eine ganze Reihe von Standbildern, die Sie einschalten müssen, zu überbrücken?
Wir hätten nicht mehr einsetzen können. Wir haben 36 elektrische Kameras eingesetzt. Das ist das Größte, was jemals vom Fernsehen für eine solche Übertragung bisher aufgeboten worden ist. Und vergessen Sie nicht, die Strecke war 53 Kilometer lang. Und da kann man auch mit 36 Kameras nun nicht jeden Meter bestreichen.
Hat man inzwischen schon ein Echo von drüben, also auf dem Bundesgebiet, wie die Sendung dort angekommen sind oder auch technisch vor allen Dingen?
Die Sendung ist technisch im Bundesgebiet einwandfrei angekommen und ich kann vielleicht noch hinzufügen, dass sie nicht nur im Bundesgebiet sehr gut empfangen worden ist, sondern dass auch die Kollegen von der Eurovision, die Kommentatoren, die hier waren, wir hatten ja 14 Eurovisionsländer angeschlossen, dass die Reporter alle ihre große Befriedigung über den technischen Aufwand, der hier getrieben worden ist und getrieben werden musste, geäußert haben und dass sie sehr zufrieden waren mit dem, was sie zu sehen bekommen haben.
Meine Damen und Herren, das war eine Nachlese zum Besuch des amerikanischen Präsidenten in Berlin gestern am 26. Juni 1963. Es verabschiedet sich von Ihnen Erich Nieswand.
Deutschlandradio Retro.